Lohnt es sich, ein E-Auto zu kaufen?
Hallo und herzlich willkommen zu Moneymates. Mein Name ist Jan Guldner.
Und ich bin Tina Zeinlinger.
Ja, hi Tina. Wir sind heute hier im Studio gemeinsam und ich frage mich gerade, wie bist du eigentlich hierher gekommen?
Ich hatte tatsächlich heute einen sehr interessanten Trip zur Arbeit. Ich wurde von einem Kollegen mit dem Auto abgeholt.
Aha.
Dann sind wir in die Bahn gestiegen und dann mit der Straßenbahn bis zu unserem Büro in Düsseldorf gefahren.
Das ist ja Luxus.
Ja, und du?
Ja, ich kam tatsächlich mit der üblichen Verspätung in Düsseldorf an mit dem RE1 der Deutschen Bahn oder nicht mehr Deutsche Bahn, aber mit einem Zug und bin dann S-Bahn gefahren.
Sehr löblich, vor allem aus Klimagesichtspunkten. Aber hast du ein eigenes Auto?
Tatsächlich sehr unlöblich, ja. Wir haben uns so einen Campingbus gekauft.
Krass.
Und fahren damit in Urlaub und sonst auch mal so ein bisschen durch die Gegend und machen so Anschaffungen, aber eigentlich jetzt keine Arbeitswege oder so. Also Arbeit ist tatsächlich rein für die Bahn vorgesehen irgendwie. Ich finde das auch ein bisschen praktischer. Aber wie sieht es bei dir aus? Bist du Autobesitzerin? Muss man sich outen jetzt?
Nein, tatsächlich habe ich kein eigenes Auto, also noch nicht. Mein Freund hat ein Auto, der leiht mir das auch manchmal, aber ich habe selbst kein eigenes Auto und eigentlich auch deswegen, weil ich es einfach total praktisch finde. Also meine Wege kann ich größtenteils mit den Öffis zurücklegen und bislang muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe das Geld im Moment eigentlich eher für andere Sachen ausgegeben. Also bin auch gerade erst umgezogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Auto war bei mir nie so ganz oben auf der Prioritätenliste.
Ja, das verstehe ich gut. Also bei mir tatsächlich bis zum letzten Jahr auch nicht. Aber genau, es passiert dann irgendwann manchmal. Aber es gibt ja natürlich auch wahnsinnig viele andere Mobilitätsvarianten, wie man sich heute von A nach B bewegen kann. Gibt Fahrräder, Bahnen, E-Scooter, alles auch nochmal als Sharing-Modell. Da gibt es wirklich wahnsinnig viel und man kann für alles viel und wenig Geld ausgeben, so viel kann man sagen.
Genau, und natürlich muss man auch sagen, so ein Auto ist irgendwo bequem und ich spiele auch mit dem Gedanken, mir irgendwann mal ein Auto zuzulegen. Einfach wie gesagt, weil ich es einfach bequem finde, man will nicht unbedingt durchnässt bei der Arbeit oder beim Sport ankommen und man kann einfach auch Sachen mitnehmen. Und deswegen wollen wir uns heute mal in der Moneymates-Folge anschauen, welche Mobilitätsformen gibt es aktuell so? Was hat es mit diesen ganzen E-Autos auf sich? Sind die kostengünstiger als Verbrenner? Wie viel kostet mich ein E-Auto? Kann ich mir das als Berufseinsteiger oder Student vielleicht sogar leisten? Und ja, darauf wollen wir heute mal einen Blick werfen und zwar mit unserem Autoexperten aus der Wirtschaftswoche, Martin Seibert. Hi Martin.
Hallo Tina.
Ja, hi Martin. Hi Martin, auch von meiner Seite. Du bist ja auch regelmäßig jetzt in unserem Podcast-Studio hier, weil du deinen eigenen E-Mobilitäts-Podcast für die Wirtschaftswoche machst. High Voltage heißt der. Und da könnt ihr als liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne mal reinhören. Wir fangen jetzt aber direkt mal mit unseren Fragen an. Und die erste geht natürlich an den E-Mobilitätsexperten dahingehend. Hast du selbst ein E-Auto, Martin?
Ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil ich habe persönlich keins. Ich fahre natürlich E-Autos zum Testen, aber ich habe persönlich keins. Ich fahre einen 10 Jahre alten Familienvan, ja, den wir uns gekauft haben, als meine Tochter auf die Welt kam. Und das ist ein Benziner. Ich hätte schon länger gerne ein E-Auto, aber das hakt so ein bisschen an der Lademöglichkeit. Ne? Mhm. Wir wohnen in Düsseldorf in der Innenstadt. Und sind froh, dass wir einen Parkplatz vor der Tür haben, aber eben keinen, bei dem man laden kann. Da arbeite ich aber dran und sobald das steht, kommt das E-Auto. Ich warte auch ehrlich gesagt noch auf ein Modell, das uns richtig passt. Ich habe da schon was im Auge, aber das sage ich jetzt nicht was.
Nee, klar, aber muss dann wahrscheinlich auch so ein familientaugliches Gefährt sein, ne?
Ein bisschen größer, ja. Mhm. Ein bisschen größer, aber vielleicht nicht so ein SUV, so ein riesiges. Mal schauen.
Okay.
Wir sind gespannt. Also du sprachst gerade schon die Lademöglichkeiten an. Das ist natürlich ein großer Faktor. Wie sieht es denn preislich aus? Also unterscheiden sich da E-Autos noch groß von Verbrennern? Also was würde mich jetzt so ein durchschnittliches, stadttaugliches E-Auto kosten?
Die unterscheiden sich schon noch. Also der ADAC sagt, es sind so 30-50% Preisaufschlag beim E-Auto immer noch.
Wow.
Allerdings gibt es ja die Umweltprämie. Das ist eine Prämie vom Bund, teilweise finanziert, teilweise von den Herstellern. Und da kann man dann so für ein Auto in der durchschnittlichen Preisklasse auch 9.000 Euro Rabatt insgesamt bekommen über diese Umweltprämie. Und dadurch kommen wir in einen ähnlichen Preisbereich wieder. Ne? Man sollte allerdings beim Auto, beim Elektroauto, bei Autos generell, nicht nur auf den Kaufpreis gucken. Der kann manchmal ein bisschen abschrecken oder irritieren. Man muss auf die Gesamtkosten gucken.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Na, und da ist das Elektroauto durchaus schon konkurrenzfähig.
Gesamtkosten, was heißt das dann?
Das heißt, dass man alle Kosten, die beim Autofahren anfallen, ja, natürlich Spritkosten, da denken die Leute immer zunächst dran. Der größte Kostenfaktor ist aber ganz was anderes, nämlich der Wertverlust. Ja. Ja. Also das, was das Auto jedes Jahr verliert, wenn ich es dann wieder verkaufe nach 3 Jahren, machen viele Leute die Erfahrung, dann ist es nur noch halb so viel wert. Mhm. Der Wertverlust, Steuern, Versicherungen, Reparaturen, Wartung etc. Mhm. Der ADAC kippt das alles immer in einen Topf und rechnet dann quasi für jedes Modell am Markt aus, was das dann wirklich kostet. Pro gefahrenen Kilometer, so kann man es sehr schön vergleichen. Und da stellt man dann fest, dass Elektroautos schon ganz vorne mitspielen. Ja, also zum Beispiel in der Kleinstwagenklasse, ein elektrischer Smart ist so das günstigste, kleinste Auto, was man kaufen kann. Mhm. Ja, aber auch in der Mittelklasse oder auch gerade bei den teuren, bei den großen Fahrzeugen gibt es Elektroautos, die deutlich günstiger sind. Ne? Zum Beispiel der Porsche Taycan.
Also wer gerne leisten können.
Genau, wer gerne 80.000, 100.000 Euro für ein Auto ausgibt, kann sich einen Porsche Taycan leisten. Der fährt den dann ungefähr für 1 Euro pro Kilometer. Nimmt er den Panamera von Porsche, das ist ein ganz ähnliches Modell, nur eben mit Verbrenner, dann sind es 1,30. Also ein deutlicher Unterschied.
Krass. Du sprachst gerade schon den Wertverlust an, den viele eben nicht mit einberechnen, wenn sie sich ein Auto kaufen. Wie sieht das denn bei E-Autos aus? Ich denke mir, da tut sich ja in Sachen Technologie gerade ziemlich, ziemlich viel. Ist dann so ein E-Auto, das ich mir heute kaufe, in ein paar Jahren überhaupt verkaufsfähig? Also fährt das dann überhaupt noch jemand?
Also das ist eine sehr berechtigte Frage. Genau weiß das heute natürlich niemand. Das kann einem kein Autoexperte sagen, was ist das Auto in 5 Jahren noch wert, weil wir nicht wissen, welche Entwicklung die Autos in der Zwischenzeit machen, wie angespannt der Markt sein wird. Vielleicht sind die Leute ja total heiß auf jedes gebrauchte E-Auto, weil es einfach nicht genügend neue Fahrzeuge gibt. Mhm. Ja, wegen Rohstoffknappheit, Chipmangel wird gerade in der Branche natürlich heiß diskutiert. Also diese Einflussgrößen kennt man nicht und deswegen weiß man nicht, was da am Ende rauskommt. Man kann vielleicht nur einen kleinen Rat geben, wenn man sich heute ein Elektroauto kauft, dann würde ich schon ein bisschen auf die Reichweite gucken, dass es nicht zu wenig Reichweite hat, weil ich glaube, das wird die Leute in einigen Jahren abschrecken, weil die Reichweite eher noch zunimmt. Und wenn man dann sagt, hey Leute, ich habe jetzt ein gebrauchtes E-Auto gekauft und es hat realistisch eigentlich nur noch 150 Kilometer Reichweite, dann wird einen jeder sehr, sehr traurig anschauen. Also ein bisschen auf die Reichweite gucken und auch auf die Marke, interessanterweise. Ne? Der Preisverfall ist bei schwachen Marken natürlich viel stärker, deswegen spielt auch, jetzt muss ich doch eine Marke mal nennen, ne? Deswegen spielt Tesla hier gerade bei den Gesamtkosten ganz vorne mit, weil ich einen Tesla wieder sehr gut verkauft kriege. Mhm.
Das heißt also, wenn ich jetzt mich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen würde, wären die Teslas auch dann die teuersten in dem Sinne?
Ja, Teslas haben wenig Verlust über die Jahre. Es ist auch von der Marke bekannt, dass die Autos noch sehr viel Batteriekapazität haben. Also das heißt, das sind dann immer noch 80% auch nach ein paar Jahren Autofahren. Das ist nicht wie beim Handy, wo man das Gefühl hat, so nach 2 Jahren hat es nur noch die halbe Batteriekapazität. Das ist beim Tesla nicht der Fall, das wissen die Leute und deswegen greifen sie da auch ganz gerne zu.
Du hast gerade schon mit einer Zahl herumgeworfen zur Reichweite, 150 Kilometer waren das, glaube ich. Ich bin ja überhaupt kein Autoexperte. Ich weiß überhaupt nicht, was eine gute Reichweite für ein E-Auto wäre. Hast du da so einen Richtwert, an den man sich heute gut orientieren kann?
Also eine gute Reichweite heute, eine richtig gute, sind 400 Kilometer. Mhm. echte Reichweite. Ich rede jetzt nur von der echten Reichweite, nicht von dem, was irgendwo im Prospekt steht. Das ist gemessen nach so speziellen Testzyklen. Das ist jetzt keine Schummelei. Diese Testzyklen sind eben so festgelegt, aber die sind nicht sehr realitätsnah. Das heißt, wenn man bei niedrigeren Temperaturen fährt oder mit höheren Beschleunigungen, was auch immer, dann kommen geringere Werte raus. Aber echte Werte von 400 Kilometern erreichen heute schon etliche Fahrzeuge und das ist ein guter Wert.
Okay.
Wenn wir jetzt über die richtig wichtigen Zahlen bei den E-Autos sprechen, also Reichweite ist sozusagen wahrscheinlich die wichtigste vielleicht. Was gibt es noch für Zahlen, worauf man achten kann? Ich kenne das immer nur vom Quartett früher, irgendwie Zylinder und Hubraum und PS und so ein Kram. Irgendwie sind das die gleichen Werte, die beim E-Auto zählen.
Ja, wir müssen uns an ein paar neue Werte gewöhnen. Mhm. Das ist richtig. Ja, Reichweite ist ein neuer Wert, auf den die Leute natürlich schauen. Sie schauen nicht so stark auf den Stromverbrauch, würde ich auch drauf schauen. Ne? Gucken wir bei jedem Kühlschrank. Mhm. Beim Elektroauto machen das die Leute eigentlich nicht.
Vor allem bei den Preisen jetzt, ne?
Genau. Und die Hersteller geben das auch so nicht unter realitätsnahen Bedingungen an. Da muss man also ein bisschen die Tests studieren, schauen, was ist da bei den Tests rausgekommen, was haben die Autos wirklich verbraucht auf 100 Kilometern. Und das kann schon sehr unterschiedlich sein. Das wiederum hängt mit einem anderen Wert zusammen, nämlich mit dem Gewicht. Ja. Gibt es große Unterschiede. Ich habe jetzt gerade einen Testbericht gehört von einem SUV, was deutlich leichter konstruiert wurde, etliche 100 Kilogramm leichter als die üblichen großen SUVs, die so am Markt sind. Und wenn ich natürlich 400, 500 Kilogramm weniger Gewicht mit mir herumschleppe, dann ist natürlich auch der Verbrauch geringer. Ansonsten hat man ähnliche Werte. Ne? Also Beschleunigungswerte, darüber würde ich mir beim Elektroauto dann keine Sorgen machen. Da würde ich mal sagen, da zählen die PS-Zahl zählt nicht so sehr, weil die einfach sowieso sehr dynamisch sich fahren. Ja.
Wie sieht es denn mit den Tankpreisen oder den Spritpreisen sozusagen dann beim E-Auto generell aus? Also wie viel zahlt man, wenn man an so eine E-Zapfsäule ranfährt?
Also schöner ist es, wenn man zu Hause tankt, muss man gleich sagen. Obwohl alle Strompreise hoch sind im Moment und sicherlich auf die Schnelle jetzt auch nicht runtergehen. Wobei die Politik da ja ein bisschen was drehen will mit der EEG-Umlage. Da wird sich wahrscheinlich ein bisschen was tun. Trotzdem, die Strompreise sind relativ hoch, auch zu Hause. Aber sie sind immerhin noch besser als an der Ladesäule. Mhm. Da sind sie höher, wenn wir zu Hause so von 30, 32 Cent die Kilowattstunde reden, sind es an der Ladesäule eher mal so 40, kann aber auch 50, 60, 70 Cent sein, wenn man an Schnellladesäulen geht, wo man den Strom sehr schnell bekommt. Also diese 400 Kilometer oder 300 Kilometer, die kann man dann auch schon mal mit einem schnellladenden Auto in einer Dreiviertelstunde nachladen. Mhm. Ja, wenn man an so eine Ladesäule geht, dann wird es noch mal teurer. Interessant finde ich eigentlich den Punkt, ab welchem Strompreis sich das Elektroauto dann zumindest jetzt bei den gefahrenen Kilometern, bei dem direkten Energieverbrauch nicht mehr rechnet gegenüber einem Benziner oder einem Diesel. Das ist so, die Schwelle liegt ungefähr bei 50 Cent.
Okay, wo sind wir gerade? Weißt du das?
Und wir sind, wie gesagt, zu Hause ungefähr beim Preis von 30, 32 Cent und so an der Ladesäule im Durchschnitt vielleicht bei 40 Cent.
Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, bis es sich von diesen reinen Energiekosten nicht mehr rechnet. Aber wie gesagt, wir müssen auch auf die anderen Kosten schauen. Und da ist das Elektroauto deutlich im Vorteil, auch weil es viel weniger Wartungs- und Reparaturaufwand hat.
Jetzt haben wir sehr viel über E-Autos gesprochen. Es gibt ja da auch so dieses Wasserstoffgespenst, sage ich mal. glaubst du denn als Autoexperte, werden sich diese E-Autos durchsetzen oder ist es eigentlich besser, wenn ich auf irgendeine ganz neue Technologie wie zum Beispiel Wasserstoff warte?
Ja, du hast es ein Gespenst genannt. Ich glaube, es bleibt auch erstmal dabei. Also es geistert immer mal wieder so durch die Gegend, aber wird nicht so richtig real. Das würden jetzt Hersteller von Wasserstoffautos anders sehen. Es gibt ja da ein paar. Es gibt zum Beispiel den Hyundai Nexo. Das ist ein nicht schlechtes Wasserstoffauto, kann ich heute kaufen, kostet leider auch 80.000 Euro aufwärts. Ich kann ein Wasserstoffauto von Toyota kaufen, den Mirai, der kostet 65.000 Euro ungefähr, also sind noch relativ teuer.
Aber Zwischenfrage vielleicht nur, wie tanke ich so ein Ding?
Ja, da fahre ich an eine der wenigen, ich glaube es gibt gut 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Ja, da muss ich dann also schon mal einen Umweg fahren von 30, 40 Kilometern, um da an irgendeine hinzukommen. Stecke ich dann so einen Schlauch dran und da strömt dann der Wasserstoff in komprimierter Form unter sehr hohem Druck in das Auto. Das geht sehr schnell, geht nur ein paar Minuten. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber dem Elektroauto. Zack, Energie rein, in 5 Minuten wieder 400 Kilometer Reichweite. Ist ja eine feine Sache, ist wie normales Tanken. Diese Autos gibt es, man kann auch tanken. Aber das große Problem ist, wir haben eigentlich keine Versorgung mit einem nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Der Wasserstoff, den wir heute haben, kommt in der Regel aus Kohlenwasserstoffen. Das sind einfach aus fossilen Brennstoffen. Ich nehme Erdgas und spalte hier den Wasserstoff ab unter riesigem Energieaufwand. Und den muss ich dann nochmal mit vielen Komplikationen und großem Energieaufwand irgendwie zum Auto bringen. Im Auto macht dann die Brennstoffzelle aus diesem Wasserstoff Strom und treibt einen Elektromotor an. Und dieser ganze komplizierte Vorgang führt dazu, dass die Hälfte der Energie verglichen mit dem Elektroauto schon mal futsch ist. Und das ist der entscheidende Nachteil beim Wasserstoffauto. Deswegen bin ich da relativ skeptisch, wird eher ein Gespenst bleiben. Kann aber sein, wenn wir in sehr ferner Zukunft eine wirklich riesige Menge von grüner Energie haben und wir gar nicht mehr wissen, wo wir die hin tun sollen, dann können wir mit dieser Energie Wasserstoff erzeugen und vielleicht dann damit sogar mobil sein. Das ist die letzte Hoffnung fürs Wasserstoffauto. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass bis dahin dann das Elektroauto sich so weit entwickelt hat, dass das Wasserstoffauto keine Chance mehr hat.
Das ist natürlich jetzt eine sehr weite Zukunftsvision, aber total interessant. Ich frage mich auch gerade noch, also wir reden ja über Elektromobilität oder über Mobilität an sich immer auch unter so einem großen Nachhaltigkeitsstern. Und alle wollen irgendwie nachhaltig mobil sein. Irgendwie kann man natürlich sowieso grundsätzlich diskutieren, ist individuelle Mobilität im Auto überhaupt der nachhaltigste Weg? Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass ja, ist es dann auch wirklich nachhaltiger zu sagen, ich fahre ein E-Auto? Oder ist sozusagen das ja ein effizienter, guter Diesel oder Verbrenner nach wie vor okay unter diesen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten?
Also Verbrenner können unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht mehr mithalten bei den Elektroautos. Ich glaube, das ist sehr eindeutig. Es gibt zwar immer mal wieder Studien, die sagen, hey, das ist alles eine Mogelei, ihr guckt das nicht richtig an, das nicht richtig, da stimmen die Zahlen nicht bei euch. Aber wenn man mal alle Studien nimmt, alle guten Studien und da so einen Durchschnitt bildet, dann stellt man fest, das Elektroauto hat einen deutlichen Vorteil und zwar in der Gesamtbetrachtung. Ich muss natürlich heute, wenn ich so eine Diskussion anfange, sagen, wir machen die Gesamtbilanz auf. Das heißt, wir fangen bei den Rohstoffen an, die ich fördern muss fürs Elektroauto und für die Elektroautobatterien vor allem, die ja viele Rohstoffe verschlingen. Und ich höre beim Recycling im Prinzip auf. Ja, und dann vergleiche ich das für beide Antriebsarten. Aber da hat das Elektroauto heute schon einen CO2-Vorteil von um die 70%. Wenn ich das Auto mit meiner eigenen Solaranlage lade, das ist auch nochmal ein Punkt bei den Preisen, dann bin ich deutlich günstiger unterwegs. Da kann ich für 1-2 Euro 100 Kilometer fahren und habe einen CO2-Vorteil von 80%.
Schon mal gut zu wissen, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob das dann in der Gesamtbetrachtung auch so ist. Weil es gibt ja eben, wie du meintest, diese ganzen Stimmen, die meinen, Batterieherstellung ist mega umweltschädlich, die ganzen Rohstoffe, die da rein müssen, Lithium, bla bla bla. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, dass E-Autos heute deutlich umweltfreundlicher sind als Verbrenner.
Und wir sprachen ja auch gerade schon darüber, also man muss ja vielleicht nicht zwingend oder umgekehrt gesagt, also eben individuelle Mobilität ist eben auch weniger nachhaltig wahrscheinlich als irgendwie sich in die Bahn zu setzen oder in einen Bus zu fahren oder sozusagen das zu teilen in gewisser Form. Also wenn ich jetzt denke, ich will einerseits mich trotzdem irgendwie halbwegs nachhaltig bewegen, kann mir kein Elektroauto leisten und vielleicht ist auch eine andere Form sogar noch nachhaltiger. Was würdest du da sagen? Was gibt es da für Modelle aktuell, wo man sagen kann, Mobilität in nachhaltig, vielleicht auch ohne individuellen Autobesitz?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man zum Beispiel mit Umweltverbänden wie Greenpeace oder BUND spricht und sagt, hey, wie grün ist denn das Elektroauto? Dann ist meistens der erste Satz, naja, erstmal, wir müssen ja nicht alle Auto fahren. Es gibt ja noch andere Sachen, die tendenziell besser sind. Das Fahrrad ist wahrscheinlich unschlagbar, ja, klar. Und dann kommt, aber wenn ich denn schon Auto fahren will, dann doch bitte Elektroauto. Da haben sich diese Organisationen mittlerweile auch klar entschieden, nachdem sie sich die Fakten genau angeschaut haben. Aber ja, wenn ich nicht Auto fahren will, was ich auch nicht sollte, wenn es nicht nötig ist, ja, auch ökonomisch betrachtet, ja, das ist einfach unglaublich viel Geld, was da reingeht, für Dinge, die mir eigentlich nichts bringen. Vor allem steht ein Auto am Tag 23 Stunden rum im Durchschnitt in Deutschland. Die Energieökonomin vom DIW hat mir vor ein paar Tagen gesagt im Interview, Autos sind keine Fahrzeuge, das sind Stehzeuge. Ja.
ist was dran.
Und dafür gebe ich viel Geld aus für das Auto, das da rumsteht, an Wert verliert und dann auch noch einen Parkplatz kostet. Das heißt, ökonomisch betrachtet sollte ich nicht Auto fahren, wenn es nicht nötig ist. Und dann gehe ich eben auf andere Verkehrsmittel. Da fallen mir zwei Dinge ein. Natürlich Carsharing, diese Dinge sind bekannt. Ich kann ein Auto mieten, ich kann es sharen mit den verschiedensten Modellen. Es kommt jetzt auch in den USA so das Sharing von Privatfahrzeugen. Das ist mit modernen Fahrzeugen, die leichter zugänglich sind, wo ich nicht den Schlüssel austauschen muss, ja, zwischen dem, der das Auto fährt, sondern einfach irgendwie einen Code habe, ist das dann sowieso leichter. Das könnte auch etwas sein, was stärker kommt. Also an dieser Stelle gibt es viele Möglichkeiten, Autos einfach intensiver zu nutzen, als sie nur rumstehen zu haben. Ich glaube aber auch, dass nochmal andere Fahrzeugkategorien irgendwie gerade in die Städte Einzug halten. Also so Kleinstfahrzeuge, die elektrisch sind, die angenehmer sind als das Fahrrad, vor allem wenn es regnet, aber trotzdem nicht so viel kosten.
Mhm. Ja. Aber dann nicht so die klassischen E-Scooter, die wir jetzt überall sehen oder die auch?
Gut, ist auch eine Mobilitätsform. Bei uns stehen die immer vom Haus rum. Mhm. Meistens liegen sie.
Ja, genau. Liegzeuge.
Genau, das sind Liegzeuge.
Oder Schwimmzeuge im Rhein. Der lag auch voll damit.
Mhm. Ja, das ist gut. Das sind halt dann neue Formen. Ich glaube, dafür müssen wir noch die richtigen Spielregeln teilweise finden. Nee, ich glaube, es sind dann eher so Fahrzeuge, die vielleicht schon 3- oder 4-rädrig sind, irgendwie ein Dach haben, dass man ein bisschen gegen das Wetter geschützt ist. Aber da gibt es ganz interessante Konzepte, die sprießen gerade wirklich wie Pilze aus dem Boden. Verschiedene Startups machen solche Dinger. Die kosten dann irgendwas unter 20.000, häufig auch unter 15.000 oder 10.000 Euro. Und ich glaube, dass wir da einiges sehen werden. Ich habe jetzt gerade ein Fahrzeug von einem israelischen Startup im Kopf. Das kann zum Beispiel einfach die Breite verändern. Ja, das ist normal 1,40 breit, aber in der Stadt, wenn der Platz gering ist, dann kann das einfach zusammenschrumpfen auf 1 Meter Breite. Und solche Konzepte gibt es da. Ein deutsches Startup wird so ein bisschen diese BMW Isetta. Das ist,
ach, die kenne ich
das,
auch.
Das ist, ja, wo man so manche, vorne einsteigt. Manche kennen das noch. Da steigt man vorne ein. Die haben dieses Konzept wiederbelebt. Mhm. Also wirklich Kleinstautos, aber auch für günstiges Geld. Das wird noch ganz spannend.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Krass, also ich bräuchte ein Auto, das auch in der Länge schrumpfen kann zum Einparken.
Klar.
Es kommt wahrscheinlich auch noch. Martin, vielleicht letzte Frage an dich. Du meintest schon, du möchtest dir unbedingt oder als nächstes Auto ein E-Auto kaufen. Wird denn deine Tochter auch ein E-Auto mal bekommen oder macht die überhaupt noch den Führerschein? Also du meintest, du wohnst in Düsseldorf, ist die Frage, keine Ahnung, irgendwann mal autofreie Zone. Was rätst du da jungen Leuten?
Ja, meine Tochter ist noch nicht ganz an dem Punkt, Führerschein zu machen. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich schon sehr viel über Autos und E-Autos gehört in diesem Haushalt. Das könnt ihr euch vorstellen. Wahrscheinlich schon mehr, als ihr lieb ist. Ja, für sie ist eine Elektromobilität natürlich für die Zukunft oder jetzt auch schon was relativ Normales. Ich glaube, dass sich Kinder in Zukunft wundern werden, dass wir mal irgendwelche Flüssigkeiten in Autos gefüllt haben und die da drin verbrannt haben. Das wird sicherlich Normalität werden. Wird man noch einen Führerschein brauchen? Ich sehe das eher so aus der Entwicklung autonomes Fahren, Robotaxen. Ich glaube wirklich, dass sich da in 10 Jahren die Frage stellt, ob man noch einen Führerschein braucht. Ich habe die Frage mal einem BMW-Entwickler gestellt, schon vor einigen Jahren, als wir dort im Entwicklungszentrum waren. Habe gesagt, hier, meine Tochter ist jetzt so und so alt, muss sie denn mal noch einen Führerschein machen? Und da hat er so ein bisschen rumgedruckst, der war sich auch nicht sicher, aber es ist zumindest eine Option. Denn wenn ich quasi ein Auto quasi mit Handy-Tastendruck autonom vor meine Tür bestellen kann, das fährt mich dann irgendwo hin, so wie das heute schon in den USA teilweise Realität ist, dann muss ich mich schon fragen, ob ich noch ein eigenes Auto brauche.
So, wir sehen schon ganz, ganz viel Bewegung in diesem Markt und in dem Thema drin. Danke, Martin, für die spannenden Einblicke auf jeden Fall.
Ja, sehr gern.
Ja, vielen Dank auch von mir, lieber Martin. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne noch mehr von Martin und vor allem mehr über E-Mobilität erfahren wollt, dann können wir euch nur ans Herz legen, mal in seinen Podcast reinzuhören. Der heißt High Voltage und jeden Montag gibt es eine neue Folge. Könnt ihr euch klicken bei Spotify, Apple Podcasts und allen möglichen anderen Podcast-Playern auch.
Genau, und bevor ihr euch jetzt aber auf Martins Podcast stürzt, bleibt doch noch eine Weile dran. Am Schluss gibt's nämlich noch wie immer einen lukrativen Geldtipp von uns. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Moneymates. Servus, Pfirti und Baba.
Und ich beschäftige mich heute mit der Solarbranche und einigen Unternehmen, die es sich lohnt, genauer anzuschauen. Die Branche selbst hatte auch für Anleger und Investoren so vor 20 Jahren ungefähr seine beste Zeit. Um die Jahrtausendwende bekam man, wenn man etwa in so eine Photovoltaikanlage investierte, noch eine viel höhere Einspeisevergütung als heute. Vor 10 Jahren dann lag der Sektor praktisch am Boden. Dafür sorgten hohe Herstellungskosten für Solarenergie und niedrige Preise wegen des Wegfalls von Subventionen. Das hat sich heute geändert. Inzwischen prophezeien Investoren und Analysten wieder Großes. Unser erstes Beispiel ist das Solar-Startup Enpal. Das ist seit Mitte Oktober das erste deutsche Einhorn aus der Welt der Erneuerbaren, obwohl es kaum Gewinn macht. Die Investoren glauben eben, dass das Geschäftsmodell, die Vermietung von Solarpanelen, in Zukunft abheben wird. Auch große Konzerne wie EnBW und E.ON mischen in diesem Bereich längst mit. In den vergangenen 5 Jahren hat sich die jährlich neu installierte Leistung von Photovoltaikanlagen mehr als verdreifacht. Das deutsche Unternehmen SMS Solar, das mit seinen Wechselrichtern den Solarstrom in Wechselstrom umwandelt, hatte oder hat, wie so viele Firmen im Moment, mit Lieferengpässen zu kämpfen. Die Aktie ist abgesackt. Vielleicht ist gerade also ein ganz guter Zeitpunkt zum Einstieg. Canadian Solar kommt, wie der Name schon sagt, aus Kanada. Und die stellen Solarmodule her, entwickeln aber auch Solarparks. Recht niedriges KGV von 18, also alles andere als überbewertet jetzt. Analysten sind aber skeptisch. Die Mehrheit spricht sich dafür aus, die Aktie zu halten, ist also keine klare Kaufempfehlung. Die US-Bank Goldman Sachs hat vor kurzem 4 Unternehmen detaillierter analysiert und auf die wollen wir jetzt eingehen. Zum einen Enphase Energy aus Kalifornien, dessen Aktie auch von anderen Analysten mehrheitlich als geeignet für den Einstieg erscheint. Gleiches gilt für SolarEdge aus Israel. Am überzeugtesten sind die Experten der US-Bank aber von Sunrun, ebenfalls aus Kalifornien, und das texanische Unternehmen Sunnova. Die Kurse aller 4 Kandidaten sind im Herbst bislang deutlich gestiegen. Das dürfte natürlich auch wieder mit den gestiegenen Preisen für herkömmliche Energie zusammenhängen. In den Solarfirmen sehen Anleger eben Potenzial. Wer sich jetzt nicht auf eine Einzelaktie unbedingt einschießen will, kann sich den Solar Top 10 Index anschauen, in dem auch Enphase, SolarEdge und Sunrun vertreten sind.
Das war Moneymates, der Wirtschaftswoche-Podcast. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hühnscheid und Paul Träger.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.